Sagen Sie jetzt mal bitte Anarchie.
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 Ob geschichtlich oder brandaktuell.
Mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen
beleuchtet das anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
Viva Anarchie!
2016 veranstaltete die Gruppe Seminar für angewandte Unsicherheit eine Veranstaltungsreihe mit dem Titel Die 1000 Augen der Jobcenter. Dieses Jahr ging die Reihe in die zweite Runde. Zusammen mit dem anarchistischen Radio Berlin hat die Gruppe die Vorträge dokumentiert. Du hörst den dritten und letzten Teil der Reihe. Hier erklären Dennis Eversberg und Rechtsanwalt Jan Becker die Aktivierungspolitiken und Aktionspraxen der Jobcenter, speziell bei Menschen unter 25.
Letzte Veranstaltung im Rahmen unserer zweiten Veranstaltungsreihe zu Jobcenter und Überwachung, die wir, die SAU, veranstaltet haben. SAU-Seminar für angewandte Unsicherheit. Wir haben jetzt zweite Reihe schon zu Jobcenter und Überwachung gemacht, weil wir denken, dass es ein Thema ist, was sowohl im überwachungskritischen Diskurs eine viel zu geringe Rolle spielt, als auch in der linksradikalen Kritik ein Schattendasein fristet. Und wir haben auch gemerkt bei der Beschäftigung damit, dass eine Veranstaltungsreihe nicht reicht, weil es einfach so viele Aspekte bei dem Thema gibt. Wir haben immer noch ein paar Aspekte, die wir noch nicht behandelt haben, also wie zum Beispiel an den ganzen großen Komplex Gesundheit, Krankheit, Arbeitslosigkeit denkt, also was in verschiedene Richtungen geht, also Arbeitslose pathologisieren, krank durch Arbeit, krank durch Jobcenter. Also es gäbe, glaube ich, noch genug Stoff für eine weitere Veranstaltungsreihe. Heute aber erstmal das Thema, wie gehen die Jobcenter mit unter 25-Jährigen um. Dafür haben wir zwei Referenten hier. Jan Becker, der erstmal allgemein das Thema einführen wird, auch anhand von konkreten Fällen. Und Dennis Eversberg, der nochmal ein spezielles Aktivierungsprojekt für unter 26-Jährige vorstellen wird, bei dem er geforscht hat und die Beteiligten interviewt hat und Ergebnisse seiner Untersuchungen vorstellen. Genau, wir würden die Veranstaltung aufnehmen, die Diskussion nachher nicht mehr. Wir würden euch bitten, während der Veranstaltung nicht zu rauchen und vielleicht die Fragen, die ihr habt, aufzuheben ans Ende, dass wir erstmal die beiden Vorträge hören und dann mit Verständnisfragen einsteigen können und dann weiter diskutieren können. Genau, damit würde ich das Wort erstmal an dich übergeben.
Okay, so, oh ja, ist an. Also mein Name ist Jan Becker. Ich arbeite als Rechtsanwalt in Berlin jetzt seit ungefähr, also knapp 7 Jahren und auch seit 7 Jahren im SGB-II-Bereich. Kurz vorweg zu dem Ankündigungstext. Da ist ein bisschen was schiefgelaufen. Da steht noch, dass es Fälle geben wird, wo 15-Jährige die Hauptverantwortlichen der Familie werden. Das muss ich jetzt leider streichen. Die Fälle werden heute nicht mehr gezeigt. Das waren das war bis 2011, 2012 noch problematisch. Da ging es darum, dass Jugendliche, also 15-Jährige, mit ihren nicht erwerbsfähigen Eltern zusammengelebt haben. Und nur weil die Kinder 15 geworden sind, sind die von der Sozialhilfe, vom milderen SGB-12-System ins SGB-II-System gerutscht. Das kann in Einzelfällen vielleicht noch problematisch werden, aber das ist jetzt nicht mehr das Thema. Was aber Thema ist, ist eben jetzt erstmal der Überblick. Ich werde einen Überblick geben. So, mir wurde gesagt, so ungefähr 20 Minuten, das werden wir wohl auch hinkriegen, darüber, wie die Altersgruppe der 15- bis 25-Jährigen in diesem SGB-II aktiviert und bestraft wird, also sanktioniert. Es ist so, warum 15- bis 25-Jährige, das hatte ich eben schon gesagt, also nach diesem SGB-II-System ist es so, dass alle, die 15 sind, gelten als erwerbsfähige und auch vermittlungsfähige Personen. Und dann gibt es die nächste Altersgrenze, die geht bis 25. Und bis 25 gibt es eben eine besondere Förderung und auch eine besondere Art von Sanktionierung. Da wird auch eine besondere Art von Druck ausgeübt. Und es ist eigentlich, also es gibt im gesamten deutschen Rechtssystem sonst diese Altersgrenze 25 nicht. Und es ist auch immer noch nicht so richtig plausibel erklärt, warum 25. Es gibt da, jedenfalls kenne ich da keine Empirie dazu oder irgendwelche anderen jetzt wirklich mal verwertbaren Fakten, belastbare Studien oder sonst was, die sagen, oder die mir das plausibel machen, warum soll ausgerechnet 25 die Altersgrenze sein. Und da werde ich auch jetzt in den kommenden paar Minuten immer wieder drauf eingehen. Ich werde dazu 10 Normen aus dem SGB II vorstellen. Und diese 10 Normen sind die, die sich auch auf die unter 25-Jährigen beziehen. Jetzt kommt die erste. Am Anfang des § 3 Absatz 2, der Normtext steht da drunter. Und zwar muss man den immer sehen in Verbindung mit der Struktur der Jobcenter. § 3 Absatz 2 sagt einfach, wenn ich einen Antrag stelle auf Leistungen beim Jobcenter, dann sollen mir unverzüglich Leistungen zur Eingliederung in Arbeit erbracht werden. Das bedeutet, da soll sofort wird ein Berater beiseite gestellt und es soll sofort darum gehen, mir irgendwelche Jobs zu vermitteln oder Maßnahmen oder Beratung oder alles Mögliche. Und die Jobcenter sind so strukturiert, die haben Abteilungen, wo bei unter 25-Jährigen diese Betreuung besonders engmaschig und auch intensiver passiert als jetzt bei Personen, die älter sind. Dann gibt es den Paragraph 7. Da ist es hier der Absatz 3 Nummer 2 und Nummer 4. Das sind die Regeln zur Bedarfsgemeinschaft. Zur Bedarfsgemeinschaft gehören, also das sind eben die Menschen, die zusammen in einem Haushalt zusammenleben, sodass sie wirtschaftlich und rechtlich füreinander einstehen. Und dazu gehören auch die Kinder, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben. Da haben wir zum ersten Mal ausdrücklich im Gesetz diese Altersgrenze genannt. Und das reicht eigentlich erstmal. Also die gehören zur Bedarfsgemeinschaft dazu. Und die, es geht dann weiter, § 16 Absatz 1 SGB II, da geht es um die Förderung. Den Normtext habe ich jetzt nicht abgedruckt. Da geht es darum, dass die Maßnahmen zur Aktivierung und beruflichen Eingliederung für unter 25-Jährige erbracht werden sollen. Und genau da knüpft das jetzt an, was ich vorhin gesagt habe. Jetzt die nächste. Dieser Paragraph 45, das ist eigentlich das, wo es losgeht, sage ich jetzt mal. Da steht, dass Ausbildungssuchende, von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitssuchende und Arbeitslose durch die Teilnahme an Maßnahmen gefördert werden, die ihre berufliche Eingliederung, und dann steht da eben, stehen diese Beispiele, was es alles für Maßnahmen gibt. Und das ist das, was man auch in der Presse und auch sonst in der Diskussion und im Diskurs über weiter als die Maßnahme kennt. Das sind so bei unter 25-Jährigen typischerweise so Dinge wie Holzwerkstatt oder irgendwie so, ich glaube, es gibt auch so eine Art, ja, so Gastro-Küchen oder so, wo die halt dann so kochen lernen sollen oder irgendwie Metallsachen oder. Ich hatte auch mal welche, da ging es dann um Gartenbau. Das ist halt so, da ist so eine Einrichtung, wo dann eben Personen im Alter von 15 bis 25, da wird gesagt, ja, du bist jetzt hier für den Arbeitsmarkt nicht fit oder da fehlt irgendwie die und die Kompetenz und wofür interessierst du dich denn? Und dann kommen die in so eine Art, das ist wie so eine Art Gärtnerei, wo die dann halt verpflichtet sind, teilzunehmen. Ja, das muss man wissen. Also die zu vermittelnden Personen, so heißt es dann, die werden in diese Maßnahmen vermittelt. Diese Maßnahmen werden von privaten Trägern angeboten, die werden finanziert über die Agentur für Arbeit. Dafür, dass sie da diese Ausbildungsplätze oder Bildungsplätze, wie immer man das nennen will, anbieten. Ja, und dann bin ich verpflichtet, da teilzunehmen. das Ganze, das ist die intensive, besondere Förderung, die die unter 25-Jährigen, die denen zugutekommt. Das sind die Leistungen, die da vorgesehen sind in dieser Gesetzessystematik. Und Voraussetzungen für diese Maßnahmen soll eben eigentlich sein, dass die auf jeden Fall geeignet sind, also die müssen geeignet sein, diese Ziele, die hier aufgeführt sind, zu erreichen, nämlich Heranführung an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt, die Feststellung, Verringerung oder Beseitigung von Vermittlungshemmnissen, ja, das sind die Personen, die meinetwegen irgendwelche Kommunikationsschwierigkeiten haben, Entwicklungsschwierigkeiten, die vielleicht nicht so richtig lesen können oder sich nicht ausdrücken, was weiß ich, da kann man sich ganz viele Beispiele ausdenken. Ich hatte immer wieder typischerweise, weil ich auch in der Drogenberatung ab und zu tätig bin, eben mit Suchterkrankungen zu tun, dann oder auch so ja, Fälle von familiärer Gewalt und Aggressionsproblematiken. Das soll dann eben alles sozusagen beseitigt oder nicht beseitigt, aber doch steht da, beseitigt werden, ja, Vermittlungshemmnisse beseitigen. Und dazu sollen eben diese Maßnahmen wirklich dienen, unter anderem auch zur Vermittlung in versicherungspflichtige Beschäftigung, also wirklich, dass es dann auch eine Anstellung gibt. Heranführung an eine selbstständige Tätigkeit kann ich praktisch überhaupt kein Beispiel für nennen. Also ich habe noch nie eine Maßnahme gesehen, die irgendwie jetzt entweder also unter 25-Jährige oder auch Ältere irgendwie näher daran heranführen würde, selbstständig tätig zu werden. Das ist eigentlich politisch auch überhaupt nicht Ziel des SGB II. Wenn da jemand ein praktisches Beispiel hätte, würde mich das tatsächlich interessieren. Und die Stabilisierung einer Beschäftigungsaufnahme, das ist halt auch so ein Ziel, da geht es eigentlich darum, in den Maßnahmen, die da, an denen man dann teilnehmen muss, da geht es dann um so Coaching zu Fragen wie Zeitmanagement oder wie schreibe ich meine Bewerbung, wie halte ich das ein, dass ich mich rechtzeitig bewerbe, bis hin zu, und das ist kein Witz, ich habe das wirklich, das liest man in diesem Maßnahmenprogramm, Ernährungsberatung, Yoga, was war das noch, ja, Entspannungstechniken, Kommunikationsübungen nach Paul Watzlawick. Ja, also Paul Watzlawick, das ist ein, ich weiß nicht, also ich kenne ihn noch aus dem Deutschunterricht. Da geht es darum, wie spreche ich mit Personen und was ist verbale, nonverbale Kommunikation. Das wird so alles in diesen Maßnahmen vermittelt. Und das alles soll eben dazu dienen, tatsächlich, ja, das ist die Absicht, in den Arbeitsmarkt einzugliedern oder die Chancen zu erhöhen. Man kann ja viel also noch drüber erzählen, was es da noch gibt oder nicht. Jedenfalls, also diese Sachen wie so Gartenbau oder was mit Holz machen, also das ist ja jetzt nicht eine Schreinerausbildung, sondern da geht es halt darum, dass die Jugendlichen, ich komme auch mal wieder rein, Jugendliche zusammen, dass die halt regelmäßig da erscheinen und einfach was machen. Also die Aufgabe ist, weiß ich nicht, teile das Holz in Scheiben und lackiere sie oder so. Also da geht es nicht wirklich darum, jetzt Fertigkeiten der Holzverarbeitung zu vermitteln, sondern eben so ein Erziehungsgedanke steckt da auch dahinter, dass man halt irgendwie sagt, wer jeden Tag ordentlich hier rechtzeitig pünktlich erscheint und einigermaßen sich irgendwie bemüht, dann hier diesen Holzblock zu bearbeiten, der wird dann auf jeden Fall auf dem Arbeitsmarkt auch wieder beste Chancen haben. Ja, das habe ich auch alles, also das gibt es wirklich. Und wenn ich das jetzt nicht mache, dann komme ich gleich, Moment, ein kleiner Ausblick für später. Das ist jetzt ein technisches Problem. Wir müssen jetzt ein bisschen weiterklicken, bis ich Stopp sage.
Ja, noch ein. Ja, noch ein. Ja, die.
Wenn ich an diesen Maßnahmen nicht teilnehme, dann gibt es eben die Sanktionen. Und ich habe ja, ich stelle den Antrag, Paragraph 3 Absatz 2, ich werde ganz intensiv betreut und es wird ganz doll gesagt, hier das und das und das sollst du tun, dann kriege ich irgendwelche, irgendwelche Maßnahmen oder andere Vermittlungsangebote. Und dann gibt es hier diese sieben Beispiele, die Pflichtverletzungen, die ich dann begehen kann. Also zum Beispiel die Weigerung, die Pflichten aus einer Eingliederungsvereinbarung zu erfüllen, Arbeitsverweigerung und dann eben hier die Nummer 3, eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder Anlass für den Abbruch gegeben haben. Das passiert eben ganz schnell, dass die 16, 17, 18, 24-Jährigen, wie auch immer, dann da nicht mitmachen, weil die sagen, was für ein Quatsch, warum soll ich denn diesen Holzblock bearbeiten und das auch noch jeden Tag, habe ich Besseres zu tun. Und dann kommen die Sanktionen und da kommen wir später gleich nochmal drauf. Jetzt gehen wir erstmal wieder zurück. 1, 2, 3, 4, 5. Das war jetzt ein Strang der Förderung und das ist halt auch der, ja, 16F ist richtig, das ist auch der wichtigste, ja, dieser Paragraph 45, diese Maßnahmen und die Sanktionen. Und daneben kommen die unter 25-Jährigen noch einmal besonders erwähnt in der sogenannten freien Förderung vor. Das ist eine Vorschrift, die kennen viele nicht oder auch die Praxis dazu kennen viele nicht und gerade die Jobcenter kennen die nicht. Die sagen, also wenn man nämlich irgendwas beantragt, sagen die immer, das gibt's nicht, das können wir nicht. Ja. Mir fällt dazu jetzt ein zuletzt oder was immer wieder ist, ist zum Beispiel ein Führerschein, dass ein Führerschein finanziert wird. Habe ich jetzt zuletzt einen Fall, wo eine junge Frau eine Fortbildung zur Pflegekraft gemacht hat und dann, die kriegt 1000 Jobangebote. Das ganze Land Brandenburg braucht Pflegekräfte in der mobilen Pflege. Die brauchen halt einen Führerschein dafür. Das kann man zum Beispiel über die freie Förderung bekommen. Freie Förderung heißt tatsächlich das, was da steht. Freie Förderung, also das Jobcenter kann alles, was irgendwie zweckmäßig und auch geeignet ist, um den Menschen in Arbeit zu helfen, auch finanzieren. Das ist im Gesetz auch so formuliert, wie es hier steht. Das Problem ist, es kann, das heißt, es gibt jetzt keinen direkten einklagbaren Anspruch, sondern es ist eine Ermessensleistung. Das heißt, wenn ich das haben will und ich will das einklagen, muss ich immer ganz, ganz, ganz besonders genau und umfangreich argumentieren, welche Fakten jetzt dafür sprechen, dass ich unbedingt das jetzt brauche. Und wenn ich das nicht kriege, dass dann meine Chancen, in den Arbeitsmarkt zu kommen, quasi wieder weg wären. Aber die Freiförderung ist ein Instrument der Förderung, wo es tatsächlich auch wirklich darum geht, dann mal was abseits vom System oder was eben nicht nur in so einem festen Katalog ist, zu bewilligen. Dann ist es so, zur Aktivierung von unter 25-Jährigen, und da kann ich jetzt auch nur so ein bisschen mutmaßen, aber gehört wahrscheinlich schon, dass die Regelsätze, also die Leistungen vom Arbeitslosengeld, wenn die unter 25-Jährigen bei ihren Eltern leben, die sind einfach niedriger. Also jetzt 2017, der Regelsatz für Erwachsene liegt bei 409 Euro und bei unter 25-Jährigen sind es 327 Euro. Das ist einfach so ausdrücklich im Gesetz geregelt. Bei den Wohnkosten ist es dann so, jetzt ein weiter. Ja, noch ein. Bei den Wohnkosten ist es dann so, dass, aber ich fange mal kurz noch mal ganz kurz anders an. Wenn ich 18 bin, dann kann ich zivilrechtlich eigentlich machen, was ich will. Also ich darf ausziehen, ich darf so lange wegbleiben, wie ich will, ich darf abhauen. Meine Eltern können mir dann nichts mehr sagen und wenn meine Eltern damit nicht einverstanden sind, dann können die auch nicht die Polizei rufen und mich wieder zurückholen. Anders ist das, wenn ich und meine Eltern Hartz IV kriegen, also wenn wir von SGB-II-Leistungen leben, dann auch wenn ich dann 24 bin, kann ich nicht einfach umziehen. Ich kann nicht in eine WG ziehen. Das geht nicht. Das geht nur, wenn die WG viel billiger ist als meine bis jetzt, also als mein bisher gezahlter Kosten, also Mietanteil. Das heißt, so als Beispiel, ich wohne mit meinen Eltern und meinem Bruder und wir zahlen 800 Euro Miete. Also mein Mieteinteil sind 200 Euro. Wenn ich dann umziehen will, dann muss mein neues WG-Zimmer billiger als 200 Euro sein. Sonst geht das nicht. Ist sogar noch anders. Nach dem reinen Gesetzeswortlaut ist es so, dass Bedarfe für Unterkunft und Heizung gar nicht anerkannt werden, wenn ich nicht vorher die Zusicherung eingeholt habe, dass der Umzug erforderlich war. Es ist aber in der Praxis, kenne ich das trotzdem, dass wenn die Unterkunftskosten nicht höher sind, also habe ich halt tatsächlich schon öfters gehabt, dass das dann trotzdem geht. Diese Fälle kenne ich aber nur noch aus Brandenburg. In Berlin spielt das, glaube ich, keine Rolle, weil halt die Wohnungen sowieso alle so teuer sind. Also wenn da jemand, also sobald ich umziehe, wird die Wohnung sowieso teurer. Das ist immer so am Rande. Aber jetzt mal, okay, wieder zurück auf die strukturelle, auf die rechtliche Ebene. Da ist es so, wenn ein Mensch unter 25 umziehen will, also auch über 18, dann geht das, also dann ist das schon erlaubt, das Umziehen, aber es gibt dann eben keine Leistungen für die Kosten der Unterkunft. Die gibt es dann nicht. Und das hat aber eben, wie gesagt, diese Vorschrift hat eigentlich praktisch jetzt aktuell in Berlin keine Bedeutung. Ich kenne keine Fälle mehr, wo das so ist. Wenn das passiert, dann ist das meistens so, da muss es dann schon richtig krasse Gründe geben. Die sind hier auch aufgezählt. Wenn aus schwerwiegenden sozialen Gründen nicht auf die Wohnung der Eltern oder eines Elternteils verwiesen werden kann, oder wenn der Bezug der Unterkunft zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt erforderlich ist. Also wenn ich irgendwo ein Jobangebot habe und ich muss da jetzt hinziehen, um da überhaupt arbeiten zu können, dann schon. Oder sonstige ähnlich schwerwiegende Gründe. In der Praxis habe ich eigentlich nur die schwerwiegenden sozialen Gründe. Das sind auch wieder die Fälle häuslicher Gewalt, wo dann die Personen ausgezogen sind, meistens eben auch in irgendeine WG, und dann die Eltern sie eigentlich rausgeworfen haben. In der Praxis ist es auch so, dass die Leute dann, also die Jugendlichen, die schaffen es nicht, da sich vorher eine Zusicherung einzuholen. Die überlegen sich ja nicht, ich werde hier jeden Tag verhauen, na, dann stelle ich doch erstmal einen Antrag auf Zusicherung. Es läuft ja so, dass die irgendwo irgendwie abhauen oder rausgeschmissen werden und flüchten vor häuslicher Gewalt und dann einfach sich einen neuen Schutzraum suchen und auch einen neuen Wohnraum. Und in diesen Fällen kann dann eben, so sagt das Gesetz, kann auch von der Zusicherung nochmal abgesehen werden. Man muss dann aber das tatsächlich nachweisen. Das kann ein Problem sein, weil wenn ich einfach da hingehe und sage, der Jugendliche hier, der wurde halt zu Hause geschlagen oder kann da seine Hausaufgaben nicht machen oder was auch immer, die Eltern sind krank und depressiv. Es gibt ganz viele sehr tragische Beispiele auch. Da muss ich das nachweisen. Und der praktische Nachweis erfolgt dann oft in Zusammenarbeit mit Sozialarbeiterinnen, die dann eine Erklärung der Eltern vorlegen, dass eine Rückführung in den elterlichen Haushalt entweder nicht möglich ist oder dass die Eltern einfach sagen, wir weigern uns, der kommt hier nicht mehr rein. Ja, ist dazu. Dann gibt es noch eine Erwähnung der unter 25-Jährigen bei den Bedarfen für Bildung und Teilhabe, das sogenannte Bildungspaket. Auch da sieht man wieder, also eigentlich ist da die Altersgrenze auch nicht einleuchtend. Das Bildungspaket gibt es für alle, die eine Schule besuchen. Und das ist dann aber auch wieder begrenzt auf unter 25-Jährige Bildungspaket. Ich weiß nicht, ob das alle kennen, das sind halt Mittel für, also Lernmittel, Klassenfahrten, Sportverein, sowas gehört dazu. So, und dann kommen wir jetzt eigentlich zu dem eigentlich Interessanten, die Sanktionen. Also hat er eingangs gesagt, Paragraph 3, ich stelle den Antrag und soll sofort vermittelt und mir sollen sofort Maßnahmen angeboten werden. Struktur der Jobcenter ist, die sind so strukturiert, dass das bei unter 25-Jährigen viel engmaschiger und schneller geht. Und dann gehen die halt zu dieser Maßnahme nicht oder vergessen das oder es passiert halt einfach nicht oder weigern sich, weil es einfach Quatsch ist. Dann ist bei unter 25-Jährigen bei der ersten Pflichtverletzung die Konsequenz, dass nur noch die Miete gezahlt wird, nur noch die Kosten der Unterkunft. Und das ist ein evidenter Unterschied zu den Personen, die älter sind. Wenn ich über 25 bin, dann wird mir, wenn ich bei einer Maßnahme oder nicht mitmache oder eben andere Pflichtverletzungen begehe und mir nachgewiesen werden, wie jetzt nicht mehr arbeiten gehen, selber kündigen und Sperrzeit, dann ist es bei über 25-Jährigen so, dass mir die Regelleistungen um 30% gekürzt werden. Bei unter 25-Jährigen gibt es gar keine Regelleistungen mehr, die sind dann weg. Und beim zweiten Mal, wenn mir die zweite Pflichtverletzung dann festgestellt wird, dann entfällt das Arbeitslosengeld vollständig. Das bedeutet auch, ich bin dann nicht mehr krankenversichert. Und das ist auch wieder, also das ist wesentlich schärfer als bei Personen über 25. Bei Personen über 25 ist es so, dass bei der zweiten Sanktion 60% der Regelleistung gekürzt werden und beim dritten Mal kann das Arbeitslosengeld entfallen. Da gibt es dann noch in § 31a Absatz 2 SGB II die Möglichkeit, dass sich die Leistungsberechtigten nachträglich bereit erklären, ihren Pflichten nachzukommen. Und dann kann unter Umständen die Miete doch wieder weitergezahlt werden. Das ist eben so, dass sie dann, also ist halt zeitlich ziemlich schwer umzusetzen, weil also diese Sanktion, die kommt ja irgendwann. Vielleicht ist dann die Maßnahme auch schon vorbei. Also das ist eine Maßnahme, die geht jetzt 3 Monate. Und ja, oder ja, 2 Monate, sagen wir mal 2 Monate. Und nach der Hälfte gehe ich nicht mehr hin. Dann stellt das Jobcenter fest und erlässt im nächsten Monat den Sanktionsbescheid. Und die Sanktion beginnt dann den Monat danach. Dann ist die Maßnahme vorbei. Und jetzt soll ich da hingehen und mich bereit erklären, dass ich doch noch an der Maßnahme teilnehme. Das geht nicht. Praktisch muss man dann eben sagen, ich habe es verstanden, gib mir eine neue Maßnahme. Aber das ist es eben. Also da muss tatsächlich, so gesetzlich ist das so vorgesehen, dass man dann irgendwie erklärt, ja, ich mache jetzt alles. Und dann kriegt man vielleicht nach Ermessen des Jobcenters die Miete wieder nachbezahlt. Wichtig dabei ist eben, jetzt mal weiter, was es da für Pflichtverletzungen gibt. Und da hatten wir eben schon den Ausblick drauf. Also bei unter 25-Jährigen ist das eben hauptsächlich hier diese Nummer 3. Das ist eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht angetreten, abgebrochen oder der Anlass für den Abbruch der Maßnahme gegeben wird. Und um sich dagegen zu wehren, ist hier der Normtext bei der Nummer 3 die Zumutbarkeit der Maßnahme, der Einstieg. Weil bevor so eine Maßnahme zugewiesen wird, es muss wirklich geprüft und auch es wird dann auch bei Gericht geprüft, wenn man dagegen vorgeht, muss wirklich klar sein, dass diese Maßnahme mit diesem konkreten Inhalt für diese eine Person mit ihrem Bildungsstand, mit ihren Fähigkeiten geeignet ist, irgendwie die Chancen im Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, zu erhöhen. Und da gibt es tatsächlich, also so beobachte ich das, auch bei den Sozialgerichten, auch wenn man sonst immer mal wieder Sachen verliert und das jetzt alles nicht mehr ganz so einfach ist, wie vielleicht vor 5 Jahren noch, da tut sich schon was, dass diese Unsinnsmaßnahmen schon immer noch inhaltlich, also jetzt auch vermehrt geprüft werden. Da muss man dann aber auch tatsächlich, wenn man dagegen vorgehen will, sich mit der Maßnahme konkret auseinandersetzen und gucken, was sind das für Inhalte, was sind das für Träger, die das anbieten, wie ist das inhaltlich ausgestaltet und warum soll das für diese eine Person jetzt ausgerechnet passen. Die anderen Pflichtverletzungen, ja, ist halt die Arbeitsverweigerung, so habe ich das zusammengefasst, das ist einfach, wenn man nicht mehr arbeiten geht. Und dazu passen auch hier die ich als Nummer 6 und 7 noch aufgeführt habe. Das ist, wenn ich eine Sperrzeit kriege, das heißt, wenn ich meinen Arbeitsplatz selber kündige, dann kriege ich ein Arbeitslosengeld 1 für 3 Monate nicht. Und das ist genauso, wird genauso dann im Hartz-IV-System sanktioniert. Und auch wenn die Agentur für Arbeit keine Sperrzeit feststellt, manchmal verpennen die das, gibt es dann eben beim Jobcenter trotzdem die Sanktionen. Das alles nicht, wenn es einen wichtigen Grund dafür gibt. Der wichtige Grund, warum jetzt unter 25-Jährige an der Maßnahme nicht teilnehmen, ja, das kann halt alles sein: Krankheit, neue Erwerbstätigkeit aufgenommen, irgendwelche anderen Hinderungsgründe. Und die Diskriminierung dabei ist eben, sind eben die Rechtsfolgen. Jetzt nochmal einzu. Es ist nicht einzusehen, ich habe es bis heute auch wirklich nicht verstanden, warum die Sanktionen so viel schärfer sein müssen bei Personen unter 25. Und die Gesetzesbegründung, Bundestagssache, sagt dazu, dass durch die intensivere Betreuung, also das ist Paragraph 3, was ich am Anfang gesagt habe, da soll die Gewöhnung an den Bezug von Sozialleistungen vermieden werden. Und zwar die Gewöhnung an den Bezug von Sozialleistungen bei jüngeren Menschen. Das ist das Ziel. Und das schärfere Sanktionsregime für junge Hilfebedürftige soll dabei eine erzieherische Wirkung haben. Und es dient wohl auch irgendwie dem Grundsatz der sparsamen Haushaltsführung. Also man muss weniger Geld ausgeben, wenn man mehr sanktioniert. Und das sind tatsächlich die Begründungen, warum das alles so gestrickt ist, wie ich es dargestellt habe. Und da kann man schon mit guten Gründen auch dazu kommen. Also es gibt ja zahlreiche Kampagnen dazu, die Sanktionen abzuschaffen und dass überhaupt Sanktionen verfassungswidrig sind. Ich mache mich damit immer so ein bisschen unbeliebt, weil ich die Sanktionen an sich jetzt nicht auf so ganz offensichtlich auf den ersten Blick für verfassungswidrig erklären würde. Da kann man schon auch gute Argumente finden, aber die Sanktionen für unter 25-Jährige, da bin ich mir eigentlich sogar fast sicher, dass die gegen das Grundgesetz verstoßen, weil warum soll ein 24-Jähriger oder ein 23-Jähriger oder eine 22-jährige Person, warum soll die Mittel gestrichen kriegen, um ihren Lebensunterhalt zu bezahlen, wenn die an der Maßnahme einmal nicht teilnimmt und wenn dann die Person 26 ist, nicht diese Altersgrenze, da weiß auch keiner so richtig, woher die kommt. Das ist irgendwie so, ja, die sind alle ein bisschen jünger. Und deswegen meine ich auch, dass es nicht zu halten ist, wenn man es mal schafft, da eine vernünftige Verfassungsbeschwerde zu stricken. Das Problem ist zum Beispiel bei den Fällen, die ich habe, also bei mir gibt es jetzt die ersten Urteile für Fälle aus den Jahren 2012. Die werden auch ordentlich in die Länge gezogen. Die ziehen sich auch in die Länge, das muss man auch, das sind praktische Fragen, weil es eben doch eher Jugendliche oder junge Personen sind, mit denen man das macht. Die ziehen dann weg, die haben keinen Bock mehr, weiß ich nicht. Ne? Also, aber ich bin da schon auch der Meinung, dass jedenfalls, wenn wir hier beim Thema U25 sind, dass diese Sanktionen verfassungswidrig sind. Das Ziel der Eingliederung oder hier die Gewöhnung an Sozialleistungen zu verhindern, das wird sowieso schon erreicht durch die intensivere Betreuung. Also ja, da kann man eben auch sagen, das Jobcenter, das macht halt viel. Und das reicht aus, um halt irgendwie Leute an den Arbeitsmarkt zu führen. Da muss ich denen nicht die Mittel wegnehmen. Ich habe das auch immer wieder gesehen. Nach der ersten Sanktion gibt es kein Geld mehr. Dann dann wird auch die Handyrechnung nicht bezahlt, dann wird das Internet nicht mehr bezahlt, dann ist auch nichts mehr mit Bewerbungen schreiben, dann ist auch nichts mehr mit irgendwo anrufen, dann ist auch nichts mehr mit irgendwie gucken, sondern dann geht es darum, das Überleben zu sichern, also Nahrung zu suchen, tatsächlich zur Tafel zu gehen oder was weiß ich. Deswegen halte ich auch eben diese stärkere Sanktionierung nicht nur für nicht erforderlich, sondern eigentlich hinderlich. Das verhindert im Endeffekt die Aktivierung, würde ich jetzt sagen. Ich weiß nicht, ob dazu dann empirisch noch vielleicht was kommt. So, ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen übersichtlich und verständlich dargestellt. Wenn es noch Fragen gibt, gerne. Danke.
Eindruck auch, weil die wissen ja auch, dass wenn ich da die Mittel streiche, dann produziere ich im Zweifel Obdachlosigkeit oder ja, Räumungsklagen und das würde ich ja, also die Fälle, die ich da habe, die letzten waren auch bis 2014 so richtig krass und viel. Das wird, also nach meiner Erfahrung, wird es tatsächlich ein bisschen weniger.
Genau. Aus technischen Gründen muss ich von hier hinten sprechen.
Hört man mich so?
Man hört sich die Aufnahme auch.
So. Also, der Konkretionsgrad wird jetzt gleich rapide sinken, bevor er sich dann gegen Ende wieder ein bisschen erhöht. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ich will euch was erzählen oder bin eingeladen worden, euch was zu erzählen aus dem Zusammenhang der Dissertation, die ich geschrieben habe, die ziemlich umfangreich geworden ist und die sich auseinandersetzt mit einem spezifisch an U25 gerichteten Pilotprojekt der Bundesagentur für Arbeit in Zusammenarbeit mit einem großen Leiharbeitsunternehmen, die gelaufen ist 2008 bis 2009. Also es ist schon eine Weile her und da war die Rechtslage noch ein bisschen eine andere als eben gehört. Aber ich glaube, man kann daran viele Mechanismen erkennen, die gerade für dieses Thema Kontrolle im Zusammenhang mit Kontrolle oder Überwachung im Zusammenhang mit Arbeitsmarktpolitik ziemlich frappierend sind. Und ich dachte mir, ich fange mal an mit dieser Darstellung hier. Das ist nicht meine Programmatik oder so. Kennt das jemand? Das ist aus dem Schlüsseldokument der heutigen Arbeitsmarktpolitik, dessen 15. Geburtstag wir dieses Jahr feiern, nämlich dem Bericht der Hartz-Kommission. Das ist sozusagen, in diesem Bericht sind am Anfang 30 Seiten Kurzzusammenfassung der ganzen Sachen, die da drin stehen. Und dann fängt der eigentliche Bericht an und dazwischen ist eine Seite, die hat noch nicht mal eine Seitennummer. Da ist das drauf. Das ist quasi eine Gesamtdarstellung dieser Arbeitsmarktpolitik, die da vorgeschlagen wurde von dieser Kommission. Ihr wisst wahrscheinlich, in dieser Kommission saßen ein Haufen Leute aus der Wirtschaft. Hartz selber war ja VW-Manager. Da saßen eine ganze Reihe von Leuten, also auch so jemand wie Roland Berger und ein paar Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Und das, was dabei rausgekommen ist, würde ich sagen, trägt auch ziemlich deutlich die Handschrift der Zusammensetzung dieser Kommission. Was aber, ich finde dieses hier immer einen guten Anfang, es steht auch ganz am Anfang von meinem Buch, weil es eigentlich zeigt, worum es bei dieser aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, die da ja sozusagen in den deutschen Kontext eingeführt wurde, also nochmal verstärkt eingeführt worden ist, es gab so Ansätze vorher auch schon, worum es da eigentlich geht. Also da steht Eigenaktivität auslösen, Sicherheit einlösen, es geht darum, dann kommt eine Marktorientierung, also gleich geht es darum, dass jemand für den Markt vorbereitet werden muss und das als drittes eine Kundenorientierung, aber klar ist immer, es geht um diese Personen. Also es geht darum, Personen zu verändern und zwar Eigenaktivität auslösen, steht ganz oben, die sind nicht aktiv genug und die müssen aktiver werden. Also es geht darum, eine bestimmte Art von Person erstmal irgendwie als passiv gedachte, faule, irgendwie nicht genug machende, arbeitslose Menschen zu nehmen, herzunehmen und dafür zu sorgen, dass die aus sich heraus aktiv werden. Das heißt, es geht darum, eine bestimmte Art von Menschen zu produzieren. Und diese Perspektive des Versuchs, eine bestimmte Art von Menschen zu produzieren, habe ich eingenommen in meiner Arbeit und versucht, diese ganze Pilotmaßnahme, die für aktivierende Arbeitsmarktpolitik sehr typisch war, das werdet ihr gleich noch sehen, unter dem Blickwinkel eigentlich mal zu untersuchen. Was wird da eigentlich versucht, für eine Art von Person zu erzeugen und wie wird das eigentlich gemacht und was passiert denn dann? Dafür müssen wir jetzt erstmal noch unkonkreter werden und ganz grundlegend zwei Begriffe unterscheiden, nämlich Disziplin und Kontrolle. Disziplin und Kontrolle, würde ich sagen, sind erstmal zwei unterschiedliche Technologien der Herstellung von Subjekten oder eben also ne, der Erzeugung von Personen, also der Bearbeitung von Menschen in einer Art und Weise, die sie gleichzeitig unterwirft. Subjekt kommt aus dem Lateinischen, jacere, werfen und sub unter, also unterwerfen. Das Subjekt ist das Unterworfene. Und handlungsfähig macht. Also das Subjekt im Satz ist die Person oder das Element, das handelt. Es ist immer dieses Beides. Man wird unterworfen unter eine bestimmte Art von Ordnung und innerhalb dieser Ordnung ist man dann aber handlungsfähig. Und Disziplin und Kontrolle unterscheiden sich da recht grundlegend. Das hier ist Disziplin. Disziplin, das ist, kennen wahrscheinlich einige von Michel Foucault in dem Buch Überwachen und Strafen sehr eingehend beschrieben worden am Beispiel der Entstehung des Gefängnisses als Institution, wo er aber auch in Anspruch genommen hat, dass man das auf alle möglichen anderen gesellschaftlichen Institutionen noch übertragen kann. Man sieht hier, die Leute sehen alle gleich aus, die sind in geraden Reihen und sie machen alle das Gleiche. Also bei Foucault ist Disziplin eine Reihe von Techniken der Bearbeitung des Körpers. Es geht erstmal um den Körper. Das sind Körper, die da angeordnet sind. Ne? Eine zellenförmige Verteilung im Raum. Also der Raum wird in Zellen aufgeteilt, in ein Raster aufgeteilt und innerhalb dieses Rasters werden die Leute verteilt. Dann gibt es eine organische Aufgliederung und Optimierung von Bewegungsabläufen. Also auch die Zeit, in der die Leute sich bewegen, wird aufgegliedert. Und in jeder einzelnen Zeitabschnitt sind bestimmte Bewegungsabläufe vorgeschrieben, wie bei einer Dressur wirklich. Es gibt eine Hierarchisierung von Individuen nach dem evolutiven Stand ihrer Kenntnisse, Erfahrung. Schule zum Beispiel ist eine Institution, da werden die Leute auch hierarchisch geordnet. Also früher in der Dorfschule saßen dann die Älteren hinten und die Jüngeren vorne oder umgekehrt. Auch das spielt eine Rolle und es ist eine kombinatorische Eingliederung in größere produktive Zusammenhänge. Jeder Einzelne macht einen einzelnen Handgriff, aber die Fabrik insgesamt ist ein größerer Zusammenhang, in dem die alle zusammen etwas Größeres hervorbringen. Das heißt, es ist eine Art von Einspannung in produktive Zusammenhänge, die gleichzeitig vermassend und individuierend ist. Das Ziel dabei ist, das Verhalten der Individuen zu steuern. Individuen ist hier ein wichtiges Wort, weil es eben vermassend und individuierend ist. Dadurch, dass es zellenförmig verteilt ist, ist jede einzelne Person individuell erkennbar, indem die Ziele der Autoritäten als eingeübte Muster des Handelns in ihnen verankert zum Schema ihrer Individualität gemacht werden. Also man bearbeitet den Körper und durch diese Bearbeitung des Körpers erzeugt man eine Seele, die den äußeren Zwang in sich selbst aufgenommen hat. Und gar nicht anders kann, als so zu handeln. Also es ist eine Produktion von disziplinierten Individuen, die gar nicht mehr ständig überwacht werden müssen. Der Witz dabei ist, dass man hinterher gar nicht mehr ständig da stehen und aufpassen muss, sondern die handeln von selber so. Und nach diesem Muster waren im 19. Jahrhundert dann die verschiedensten Einschließungsmilieus organisiert. Die Fabrik, die Schule, das Gefängnis, die Kaserne, das Krankenhaus waren alle in mehr oder minder ausgeprägter Form so organisiert. Kontrolle ist was ziemlich anderes. Da ist eigentlich das hier das Urbild. Kontrolle Das ist jetzt Gilles Deleuze 1991, Postskriptum über die Kontrollgesellschaften. Kontrolle ist für Gilles Deleuze das Nachfolgemodell der Disziplinierung. Und hier ist es weniger der Körper, der im Zentrum steht, als vielmehr Information. Die wird zum Medium der Steuerung. Und es geht jetzt eben nicht mehr um dieses, man muss gar nicht mehr aufpassen und es muss gar keiner mehr hingucken, sondern es wird ständig hingeguckt. Unablässige Kontrolle und unmittelbare Kommunikation, alles wird tatsächlich ständig in Echtzeit erfasst. Das verlangt eben erstmal, dass es solche Dinge gibt, wie eben auf dem Bild davor, dass es Technologien gibt, die das überhaupt möglich machen. Im 19. Jahrhundert konnte man das einfach nicht. Jetzt kann man es. Die Einzelnen, und das bedeutet, dass die Einzelnen nicht mehr individuell sind in dieser Ordnung, sondern individuell werden. Da komme ich nochmal näher darauf zu sprechen. Und Kontrolle vollzieht sich über multiple digitale Dubletten von ihnen. Also man muss sich das so vorstellen, es gibt diverse Datenbanken, es gibt irgendwie die Datenbanken von meiner Bank, es gibt die Datenbank der AGE, es gibt irgendwie das Personalmanagementsystem meines Arbeitgebers und so weiter. In jeder dieser Datenbanken existiert ein Datensatz, der zu meiner Person korrespondiert und der da irgendwie zirkuliert. Manchmal können die auch irgendwie zusammengesetzt und zusammengeführt werden, aber es sind alles Bestandteile von mir, die erstmal von mir getrennt werden und über die ich selber keine Kontrolle mehr habe, sondern andere. Also die Kontrolle liegt dann bei wem anders. Das Ziel ist jetzt, das Verhalten der Einzelnen zu steuern, indem die Parameter ihres Zustandes, also alles, was man quantitativ über sie irgendwie als Zahl erfassen kann, ständig und überall lückenlos überwacht und analysiert werden, um ihre Handlungsräume vorzustrukturieren. Ich komme gar nicht mehr in die Gelegenheit, irgendwie irgendwas nicht zu machen, was ich machen soll, oder mich irgendwie abweichend zu verhalten, weil die Möglichkeiten, die ich habe, schon aufgrund der über mich erfassten Daten vorstrukturiert worden sind. Und deshalb ist das, was jetzt hier erzeugt wird, das sind keine disziplinierten Individuen mehr, sondern steuerbare, individuelle, in Einzelbestandteile zerlegte Subjekte, die tatsächlich ständig überwacht werden, das aber als Freiheit erleben. Ich habe ja die Freiheit der Wahl, dass diese Freiheit der Wahl aber dadurch zustande gekommen ist, dass man Daten über mich erfasst und mir dann das aufgrund dessen als meine Präferenzen errechnete wieder vorgesetzt hat, merke ich gar nicht. An die Stelle dieser institutionellen Einschließungsmilieus von Fabrik, Gefängnis und so weiter tritt jetzt also der offene, aber lückenlos erfasste Raum einer komplett digital durchstrukturierten Kontrollgesellschaft. Und das Urbild davon ist das Unternehmen. Das Unternehmen ist nicht wie die Fabrik, sondern das Unternehmen als solches ist, das hat gar nicht unbedingt eine materielle Realität, sondern es ist eine gedachte Einheit, die verschiedene Räume, verschiedene Orte, verschiedene Personen, verschiedene Regelwerke und so weiter zusammenfasst und innerhalb derer Dinge, Personen, Geld, Informationen zirkulieren. Es ist viel offener, viel weniger abgeschlossen und es braucht auch diese ganzen aufwendigen Anordnungs- und Disziplinierungsweisen gar nicht. Es gibt räumlich verstreute Wertschöpfungsketten, also Zeug, das hier verarbeitet wird, ist vielleicht in China oder in der Tschechischen Republik vorverarbeitet worden und kommt genau in dem Moment an, wenn es ankommen soll. Lebenslanges Lernen tritt an die Stelle der Schule. Simultane Leistungskontrolle an die Stelle der ständigen, also der Prüfungen, die man dann irgendwie alle halbe Jahr hatte. Die elektronische Fußfessel an die Stelle des Gefängnisses und die häusliche Pflege an die Stelle des Krankenhauses. Also diese ganzen festgefügten Milieus, die lösen sich auf und wabern im gesellschaftlichen Gefüge rum. Nochmal ein prägnantes Zitat von Gilles Deleuze dazu. Es ist absehbar, dass die Ausbildung nicht länger ein geschlossenes Milieu bleiben wird, das sich von der Arbeitswelt als anderem geschlossenem Milieu unterscheidet, sondern dass beides verschwinden wird zugunsten einer schrecklichen permanenten Fortbildung, einer kontinuierlichen Kontrolle, welcher der Arbeitergymnasiast oder der leitende Angestellte Student unterworfen sein wird. In einem Kontrollregime hat man nie mit irgendetwas abgeschlossen. Und ich glaube, aktivierende Arbeitsmarktpolitik ist die Implementation genau davon, in die arbeitsmarktpolitischen Institutionen oder zumindest der Versuch davon. Um das jetzt ein bisschen deutlicher zu machen, kommen wir jetzt zu meiner Forschung. Ich habe mich beschäftigt mit einem Projekt, das habe ich dann Kapuze genannt, das heißt eigentlich anders, aber das ist halt, darf ich alles nicht sagen. Ne? Kapuze steht für Kompetenzaufbau durch persönliche Unterstützung in der Zeitarbeit. Das war auch im Original ein Akronym, das so ähnlich war. Ich habe versucht, es möglichst nachzubilden, aber Kapuze ist natürlich was anderes als das, was ursprünglich im Akronym stand. Egal. Das war eine sogenannte Public-Private Partnership, also eine Zusammenarbeit zwischen einem Unternehmen und einer staatlichen Behörde, nämlich zwischen der Bundesagentur und einer der drei großen Leiharbeitsfirmen. Es gibt drei große, Manpower, Randstad und Adecco, eine von den drei war es, welche darf ich nicht sagen. Und das war 2007, 2008, stimmt das? Ist das schon so lange her? Ich glaube, es lief so ein Zeitraum zwischen 2007 und 2009. Den Hauptteil der Forschung habe ich 2008 gemacht. Vorgeschlagen wurde es 2006 und zwar von dem ehemaligen Chef dieser großen Leiharbeitsfirma. Der ist sozusagen zur BA gegangen und hat gesagt, Leute, ich habe eine Idee, lass uns doch mal was machen, um Arbeitslose zu integrieren. Ich habe da so eine Stiftung, die gibt Geld dazu. Und dann können wir doch mal ein tolles Projekt aufziehen. Und meine Idee ist, dass die bei mir in der Leiharbeitsfirma arbeiten. Und dann qualifizieren wir die ein bisschen und so. Und ist das nicht eine tolle Idee? Und dann hat die BA gesagt, ist eine gute Idee, das machen wir für unter 25-Jährige. Das kam von denen. Und zwar genau mit dem, wir suchen da nach Möglichkeiten, die stärker aktiviert zu kriegen. Das heißt, irgendwas zu machen, damit wir die stärker beeinflussen können. In der Art und Weise, wie sie sind, ja? Wie sie denken, wie sie handeln, wie sie fühlen. Also deshalb wurde als Zielgruppe U25 festgelegt und dann auch noch mit dem Zusatz mit besonderen Vermittlungshemmnissen. Also Leute, die lange arbeitslos sein sollten, Leute, die keinen Abschluss haben sollten, die eine schwierige familiäre Situation haben sollten, Suchtprobleme, irgendwas, was sozusagen es nochmal besonders schwierig macht. War sozusagen die Festlegung am Anfang. Ne? Und es gab dann 5 Pilotregionen, wo das erprobt wurde. Diese Stiftung hat 500.000 dazugegeben. Und in jeder dieser Regionen gab es 20 bis 30 Teilnehmende. Teilweise hat das ganz stark fluktuiert, dass dann diese 20 bis 30 Fälle immer wieder Plätze immer wieder aufgefüllt wurden. Teilweise waren es aber auch Leute, die dann durch diese ganze Zeit durchgelaufen sind. Und es hat pro Person 12 Monate gedauert. Also diese Förderung war auf 12 Monate angelegt. Wurde finanziert über einen Paragraphen, den es nicht mehr gibt, 16.2 SGB II. Das hieß damals sonstige weitere Leistungen. Das ist überführt worden in diese freie Förderung. Das hat damals noch erlaubt, sozusagen so eine Art Projektförderung zu machen. Das ist aber abgeschafft worden und existiert nur noch so rudimentär weiter in dieser freien Förderung. Kernelemente von diesem Projekt waren jetzt also, diese Firma stellt die ein, setzt sie als Leiharbeitskräfte ein, dann sollen sie modularisiert, natürlich ist immer alles modularisiert, Qualifizierung bekommen und Coaching. Was das heißt, sehen wir gleich noch ein bisschen näher. Aber mit diesen drei Elementen ist das ein ganz typisches Aktivierungsprojekt. Und zwar ist es eigentlich fast das gleiche wie das Konzept der Personalserviceagentur aus dem Konzept der Hartz-Kommission. Da war eigentlich genau das vorgesehen. Es werden Leiharbeitsfirmen geschaffen, die auch einen irgendwie sozialpolitischen Auftrag haben, die Leute in der Region einsetzen sollen. Wenn das nicht geht, sollen die in der Zeit qualifiziert werden und sie sollen gecoacht werden, damit sie arbeitsmarktfähiger werden. Und genau das wurde von der Hartz-Kommission auch als Herzstück der Reform bezeichnet. Ist voll nach hinten losgegangen, waren nie mehr als 50.000 Leute drin beschäftigt und es ist dann irgendwann eingestampft worden, weil es einfach überhaupt nicht funktioniert hat. Aber das war sozusagen ein weiterer Versuch, das wieder aufzugreifen. Also irgendwie hat diese ganze Konzeption eine hohe Attraktivität für diese Leute. Die empirische Basis, auf der ich irgendwie hier dieses Buch geschrieben habe und versuche zu sprechen, ist die qualitative Evaluation zu diesem Projekt, die wir gemacht haben. Also wir haben die Begleitforschung dazu gemacht, qualitativ, das ist was sehr selten ist, dass sowas überhaupt durch Interviews und so ausgewertet wird und nicht einfach nur durch, man guckt, wie viele Leute vorher beschäftigt waren, wie viele hinterher beschäftigt sind und dann sagt Integrationsquote so und so, gutes Projekt. Sondern wir haben wir haben Interviews gemacht mit den ganzen Leuten, die das umgesetzt haben. Wir haben uns alle möglichen Dokumente aus dem Prozess angeguckt und vor allem ich habe insgesamt 35 Teilnehmende befragt, also wir haben noch mehr befragt, aber ausgewertet habe ich dann jetzt für die Dissertation 35. Und das ist jetzt quasi die Programmatik von dem Ding. Also da sieht man, also das ist das, was diese Leiharbeitsfirma, die ist jetzt hier, wird jetzt hier Normatemp genannt, was die Leiharbeitsfirma der Bundesagentur vorgelegt hat und gesagt hat, das ist das, was wir machen wollen. Und da sieht man eben, also die sollen integriert werden. Und dann gibt es diese vier Elemente, berufspraktische Tätigkeit, zertifizierte Trainings, schneller Einstieg in Beschäftigung und Beratung und Coaching. Durch die berufspraktische Tätigkeit sollen sie Erfahrung gewinnen. Das ist wieder die gleiche Geschichte, ne? Die sind unter 25, die sollen da einfach reingewöhnt werden. Zertifizierte Trainings, da sollen sie nochmal ja, so Brocken von Qualifikationen gewinnen. Staplerschein ist der Klassiker, den haben ganz viele gemacht, damit sie für bestimmte Arbeitgeber besser verwendbar sind. Und bessere Chancen haben, im Arbeitsmarkt drin zu bleiben. Der schnelle Einstieg, einfach nur die Tatsache, dass die schnell auch mal in den Betrieb kommen, sollte sie motivieren. Und durch dieses Coaching sollten sie dazu gebracht werden, genau selber sich aktiver zu sich selbst zu verhalten. Autoaktivierung. Es sollten Kräfte in ihnen geweckt werden. Und das sollte alles zu einer nachhaltigen Erhöhung der Beschäftigungsfähigkeit, das ist das zentrale Wort überhaupt bei allem in der aktivierenden Arbeitsmarktpolitik, ne? Beschäftigungsfähigkeit. Das ist eine Eigenschaft der Person, die man erhöhen kann.
Ich habe es in meiner Zeit anders erlebt, und hier ins Gegenteil, wo ich in diese Riege reinfiel unter 25. Da gab es nämlich auch schon diese Personalservice-Agentur, lange vor Hartz IV, dann hatte ich Zeitarbeitslohn. Habe zu der Zeit im öffentlichen Dienst bei der Stadt Wuppertal, da habe ich städtischen Landschaftsbau betrieben. Und wo ich dann fertig war, wo ich sagte, ich hätte ganz gerne irgendwie, ich würde gerne noch irgendwie Pflasterschein machen, Sägeschein, damit ich fällen kann. Da sollte ich mich erstmal bei den Zeitarbeitsfirmen bewegen. Die haben gesehen, hier gab es einen Landschaftsbau, Forstwirt, ökologische Landschaft, Landwirtschaft und Zootierpflege und haben gekackt, weil es alles auf Mühe mit so einer Barbaren, die können nicht anfangen. Tschüss. Und da war nicht ein Startplatzschein, noch nur Katapillar- und Sägeschein, die haben vielleicht abgewirkt in dem Alter.
Naja, das sind ja die regulären Leiharbeitsfirmen, die erstmal einfach kapitalistische Unternehmen sind. Hier ging es ja darum, was zu errichten, was staatlich gefördert wird, mit staatlichen Fördergeldern. So sollte das ablaufen. Versuche ich ja zu sagen. Also, erstens, es sollte eine erste Phase geben, bevor die sozusagen das erste Mal den Betrieb betreten bzw. einen Arbeitsvertrag unterschreiben. Da wurden sie durch die AGE dahingeschickt. Das heißt, die AGE hat erstmal ihre Wissensbestände über die Leute, das persönliche Wissen der Vermittlerinnen, aber auch das, was da dokumentiert war in deren Computersystemen und so, genutzt, um Leute auszuwählen, von denen sie der Meinung waren, die sind geeignet, haben die dahingeschickt. Und dann hat das Unternehmen mit denen eine sogenannte Standort- und Potenzialanalyse gemacht und gegebenenfalls einen Plan gemacht, was die in der Zeit, die sie da tätig sind, machen sollen. Und dann war das so teilweise vorgesehen, dass es dann noch eine vorbereitende Qualifizierung geben sollte, also außerhalb des Betriebs. Das sollte maximal 8 Wochen dauern. Und dann sollte die zweite Phase einsetzen. Der weiße Strich in der Mitte heißt, die unterschreiben einen Arbeitsvertrag bei Normatemp. Und in der zweiten Phase sollte es dann oben rechts Qualifizierung on the job, das heißt, die werden in die Betriebe geschickt, ganz normal als Leiharbeitnehmende. Qualifizierung off the job, dann war die Vorstellung, die sind dann nicht immer im Betrieb, ab und zu haben sie eben Lehrphasen und da werden sie dann qualifiziert bei einem zertifizierten Bildungsträger. Und gleichzeitig sollten sie Selbstvermarktung lernen und das sollten sie tun durch diese Projektkoordinatorin bzw. den Coach. Ich glaube, fordern, fördern stand da irgendwie als so ein rhetorisches Zugeständnis an die BA drin, ehrlich gesagt. Das ist ansonsten, spielt es eigentlich irgendwie egal, da könnte man noch mal einiges zu sagen zu der Formulierung. Die Hartz-Kommission wollte diese Formulierung übrigens gar nicht. Aber also das war so die Kombination. Ne? Es gibt so die drei Elemente: Arbeiten, von Coach betreut werden und von diesem Coach auch zur Selbstvermarktung angeleitet werden und qualifiziert werden, außerhalb des Betriebs bei einem Bildungsträger. Das ist nochmal ein bisschen eine andere Darstellung. das ganz logische Geschichte, ne? Die individuell gestaltete Integration der Kunden in Arbeit durch Berücksichtigung der drei relevanten Ebenen führt zu einer nachhaltigen Beschäftigung. Ist ja irgendwie klar, die steht dann ganz rechts und ganz links steht wieder diese Standortpotenzialbestimmung und der Plan. Und dann diese drei Elemente in der Mitte. Also wichtig ist nochmal zu sehen, die sollten wirklich einen Arbeitsvertrag da kriegen. Und die haben auch einen Arbeitsvertrag da gekriegt. Das ist also so schon was anderes als eine Maßnahme, weil die eben wirklich erstmal formal eingestellt wurden. In der Leiharbeit heißt das nicht viel, da kann man jederzeit irgendwie auch wieder rausfliegen, aber es war ein Arbeitsvertrag und damit war das natürlich was anderes, als jetzt irgendwie zum Gartenbau geschickt zu werden. Also, und natürlich, also der Lohn lag dann bei 7 Euro irgendwas zu dem Zeitpunkt, damit eben immer noch über dem, was damals, also jedenfalls deutlich über einen Euro-Job natürlich. Das ist auch nochmal eine weitere Darstellung. Auch da ist wieder dieses, also das ist das, wozu diese Potenzialbestimmung und der Plan führen sollte. Ne? Es gibt dann, das ist dann so der Plan. Ich habe irgendwie das erste Modul, das zweite Modul. Wenn ich das abgeschlossen habe und die zufrieden mit mir sind, dann kriege ich einen Arbeitsvertrag und dann kommen weitere Module. Und diese Module können eben wirklich sein, ich arbeite 3 Wochen in irgendeiner Firma und mache da irgendeine Tätigkeit. Und genauso können die Module aber auch sein, dass ich beim Bildungsträger bin und da irgendwie strukturiert irgendwelche Kurse mitmache, die auch Auszubildende bei diesem Bildungsträger mitmachen. Also es führt auch dazu, dass es so eine Gleichstellung gibt, dass die Arbeit plötzlich genauso als Lernen und als Qualifizierung gelten sollte, wie die Qualifizierung bei einem Bildungsträger. Ganz komische Geschichte, ne? Also plötzlich wird irgendwie das Arbeiten in völlig stumpfen Jobs als Qualifizierung verkauft. Verdient natürlich auch jemand dran. Ne? Also ich habe halt im Detail diese ganze Präsentation mit diesen Dingern da, die ich eben gezeigt habe, untersucht und mir überlegt, was bedeutet das eigentlich insgesamt. Und ich glaube, man kann das so auf 3 Dimensionen runterbrechen, was das eigentlich bezweckt und also was mit den Leuten gemacht werden soll. Und zwar ist das einmal das Wissen, eine Politik der Wahrheit, dann ist es eine Politik des Realen oder eben Macht, also was wird wirklich mit denen gemacht, ganz körperlich, wo werden die hingeschickt, wie wird mit denen umgegangen? Und das Dritte ist dann das Subjekt, zu was für einer Art von Person sollen die eigentlich gemacht werden und wie wird das versucht? Also erstmal, wie wird mit dem Wissen da umgegangen? Ne? Information ist in einem Kontrollregime zentral. Erstmal werden die anhand einzelner Merkmale ausgewählt, Alter, Dauer der Arbeitslosigkeit, Vermittlungshemmnisse, die in diesen die einfach im Werbesystem der AGE erfasst sind. Also da gibt es ja schon, da gibt es so eine digitale Doublette der Leute, die zirkuliert da und die wird dann rausgezogen und gesagt, das passt auf die Merkmale. Dann gibt es, wenn die erstmal dahin geschickt worden sind, eine Erfassung von Eignung und Entwicklungsbedarf und dann standen wirklich in den Dokumenten Sachen drin, also es sollte ein Assessment geben, sollten psychometrische Methoden eingesetzt werden, um die Leute also zu vermessen, ganz genaues Wissen über ihre psychische Struktur zu gewinnen und ihre Kompetenzen sollten gemessen werden, also die sollten da ja in mathematische Parameter zerlegt werden, damit man vergleichen kann, der ist besser als der und der hat mehr von dieser Kompetenz und der ist interpersonal besser und all so ein Zeug. Und dann sollten, wenn das Unternehmen dann mit dem zufrieden war, was bei dieser Messung rauskam, sollten die zu entwickelnden Kompetenzen, die also jetzt noch nicht genug waren und in dem Projekt erhöht werden sollten, die wurden dann in der Entwicklungsvereinbarung oder eben in diesem Plan festgeschrieben. Entwicklungsvereinbarung ist nicht dasselbe wie Eingliederungsvereinbarung, sollte aber absichtlich, glaube ich, so klingen. Das war die Vereinbarung, die mit diesem Unternehmen gemacht haben, die aber gleichzeitig natürlich eine Bindungswirkung gegenüber der AGE hatte, weil wenn man sich gegenüber dem Unternehmen dann nicht dran gehalten hat, dann hat man auch gegenüber der AGE hinterher ein Problem gehabt, wenn man da wieder rausgeflogen ist. Und dann sollte, während die da drin waren, sollte ständig dokumentiert werden, wo sind die, was machen die, wie lange machen die das, was machen die da und zertifiziert werden, was sie da in den einzelnen Modulen gemacht haben. Also auch die Tätigkeit im Betrieb sollte dann was sein, da gibt es ein Zertifikat für und das ist sozusagen, das nähert sich dieser Kontrolllogik an, dass ständig alles erfasst und dokumentiert wird, was man tut. Ist immer noch ein Stück weit lückenhaft, aber es geht sozusagen gemessen an anderen Modellen deutlich in diese Richtung. Und die übergreifende Logik, würde ich sagen, ist tatsächlich die analytische Zerlegung der Person in einzeln bearbeitbare Kompetenzen. Ne? Also Man nimmt diese Person auseinander in einzelne Parameter, die man einzeln messen, mit anderen vergleichen und einer Verbesserung zuführen kann. So, das Zweite ist jetzt die Macht, die Politik des Realen. Was wurde eigentlich mit den Leuten da angefangen? Also das Ziel war oder sollte mit den Leuten da angefangen werden. Das Ziel war, dass die Erfahrungen und Integrationschancen sammeln durch die wechselnden Arbeitseinsätze. Das habe ich ja eben alles gezeigt. Ne? Dass die ihre Beschäftigungsfähigkeit durch die modulare Qualifizierung erhöhen sollten. Dass ihre Selbststeuerungsfähigkeit durch aktivierendes Coaching verbessert werden sollte. Das sind alles Einzelbestandteile der Personen, die da bearbeitet werden. Und dass durch dieses modulare Prinzip das auch im Einzelnen angepasst werden kann auf die einzelne Person. Wenn man feststellt, da ist diese einzelne Kompetenz zu wenig, dann kann man da so ein Modul machen und dann wird diese Kompetenz besser. Also mit Deleuze kann man das nennen, modulares Diagramm. Das ist jetzt irgendwie eine komische Metapher, aber auf jeden Fall ist es eine Kontrolltechnologie, die ihre Subjekte nicht als Individuen anspricht, sondern als Konglomerate von Einzelkompetenzen. Du wirst nicht als ein Individuum betrachtet, sondern als irgendwie so ein Bündel von Parametern, so von einzelnen Größen, die irgendwie miteinander verknüpft sind. Und das Dritte ist dann, also was sollte gemacht werden, um die zu einer bestimmten Art von Person zu machen, zu einer bestimmten Art von Subjekt, also gleichzeitig unterworfener und handlungsfähiger Person. Das Ziel, das oberste Ziel ist immer Beschäftigungsfähigkeit, also eine in der Person angelegte Kapazität, in Beschäftigung zu kommen und zu bleiben. Dazu gehört eine aktive Haltung und eine Orientierung am Markt, die Handlungsfähigkeit am Markt, Motivation, also so eine innere, von innen kommende Energie und eine Handlungsfähigkeit in der Arbeit. Wenn man erstmal in der Arbeit drin ist, dass man auch drin bleibt. Dafür waren dann nochmal zentral der Programmatik nach diese Selbstmarketing-Module, da sollten Sie die Marktorientierung einüben und diese sogenannte Autoaktivierung durch Coaching. Und eben aber auch die betriebliche Arbeit selber. Also die Vorstellung war, wenn die in den Betrieb kommen, dann werden die motiviert, weil das total motivierend ist, endlich darf ich richtig arbeiten. Und dadurch sollten die aber auch gleichzeitig, ne, wenn sie erstmal im Betrieb drin sind, dann lernen sie, was man da können muss und wie das geht und die gewöhnen sich da dran und dann werden sie hinterher vielleicht auch in einem normalen Arbeitsverhältnis vermittelbar. Also das ist die modulare Produktion von beschäftigungsfähigen Subjekten, die genau diese Eigenschaft Beschäftigungsfähigkeit aufweisen, was da angezielt war. Auf allen drei Ebenen, Wissen, Macht und Subjekt, steht also Aktivierung in diesem Programm für ein Programm der Individualisierung, der Zerlegung in individuelle Kompetenzen. Wenn man von individuell das Unteilbare, das Innen wegnimmt, dann hat man individuell also das Teilbare. Das ist also die Zerlegung der Menschen in einzelne subindividuelle Bestandteile mit dem Ziel, dass man die digital erfassen und dadurch möglichst effizient und reibungslos und produktive Prozesse einbinden kann. Also wenn die Leute erstens digital erfasst sind, genau bekannt ist, was für Fähigkeiten die haben und was die können, wo sie schon gewesen sind und so weiter. Und zweitens auch alle mit einer Funke in der Tasche rumlaufen, dann hat man die besten Voraussetzungen, um die Leute in digital koordinierte Produktionsprozesse immer genau dann und da, wo man sie braucht, einbinden zu können. Mit genau den Kompetenzen, die man jetzt gerade braucht. Alles andere an den Leuten spielt überhaupt keine Rolle. So, das heißt auf der programmatischen Ebene, also auf der Ebene dieser Dokumente, die wir gesehen haben, und das Gleiche kann man auch für die Hartz-Reformen insgesamt zeigen. Ich habe einen Artikel geschrieben, da habe ich für die ganzen Hartz-Reformen sozusagen gezeigt, wie diese ganzen Reformen dieser Logik der Individualisierung folgen. Da findet es vor allem in der Kompetenzdimension statt. Genau das, was ich eben die ganze Zeit gesagt habe. Zerlegung in einzelne Kompetenzen, in die man zerlegt wird, die einzeln identifiziert werden und die dann modularisiert bearbeitet werden. So, das war die Programmatik von diesem Projekt. Wir kommen jetzt zur Realität. Das war jetzt ein schönes Versprechen irgendwie. Und das war sozusagen dieses ganze Versprechen. Klar, also für uns klingt das natürlich auch erstmal wie eine Drohung, aber es ist natürlich gemeint als Versprechen. Und für die Bundesagentur war es auch ein Versprechen. Es war das Versprechen, eine Kontrolltechnologie zu errichten, ein Kontrollregime zu errichten, dem die Leute da ausgesetzt werden und mit dem sie steuerbar gemacht werden. Aber was ist denn dann wirklich passiert? Das ist ja auch nicht von den Leuten umgesetzt worden, die diese Dokumente geschrieben haben oder für die gedacht waren, sondern von realen Leuten, die irgendwo in der Arge gesessen haben und unter den alltäglichen Zwängen dieser Arge agierten, und von Leuten, die in irgendeiner Niederlassung dieses Unternehmens gesessen haben und unter den alltäglichen Anforderungen agierten, die Profitmaximierung dieses Unternehmens eben ihnen auferlegt hat. Und da habe ich dann das an zwei von diesen fünf Standorten, wo das erprobt worden ist, verglichen. Das eine ist Altstadt im Osten und das andere ist Karlsberg im Westen. Natürlich anonymisiert. Das sind beides altindustrielle Regionen, die in den letzten Jahrzehnten eine starke Deindustrialisierung durchgemacht haben. Und man kann eben sehen, dass die unterschiedlichen Arbeitsmarktbedingungen und diese langfristige Entwicklung der Arbeitsmarktbedingungen ganz starken Einfluss auf die Ausgestaltung von dem Projekt hatten. Also im Osten war das so, da ist in den 90er Jahren alles zusammengebrochen und es war so ein Gefühl von, oh Gott, hier geht alles den Bach runter und es ist alles ganz grausam und hohe Arbeitslosigkeit und dies und das. Und da ist die Arge bis heute nicht unter so einem starken Rechtfertigungsdruck. Da ist so, ne, das ist hier irgendwie eine Problemregion und da mal irgendwie ein paar hunderttausend Euro in so ein Projekt zu stecken, um mal auszuprobieren, ob das funktioniert, mussten die weniger streng begründen als die in Karlsberg, wo eben irgendwie sie unter einem stärkeren Rechtfertigungsdruck gestanden haben. Und das hing einfach an der Entwicklung der Beschäftigung, die in Karlsberg ganz lange und ganz langsam runtergegangen ist. In Altstadt gibt es als Kern der Beschäftigung da vor Ort ein großes Automobilwerk und eben das alles, was dann an Zulieferern und weiteren Betrieben da dran hängt, an Dienstleistern und so. Und in Karlsberg gab es eher so eine fragmentierte Landschaft. Da war irgendwie ein ziemlich großer Betrieb, den es kurz zuvor noch gegeben hatte, hat dann zugemacht. Und es war also irgendwie, es gab so eine ganze Reihe von Betrieben. Und in Altstadt war es auch so, dass dieses Leiharbeitsunternehmen vor allem an einen zentralen Dienstleister dieses Automobilwerks Leute geschickt hat. Und in Karlsberg war es so, dass die ganz, ganz unterschiedliche Betriebe mit ganz, ganz unterschiedlichen Anforderungen hatten, die teilweise auch nur für ein paar Stunden Leute nachgefragt haben. Das bedeutete auch, in Altstadt war die Kontinuität der Einsätze bei vielen Leuten größer. Die konnten dann halt 3 Monate zu diesem einen Unternehmen. In Karlsberg war es so, ein Tag hier, 2 Tage da, dann mal einen Tag in der Qualifizierung, dann 3 Stunden Stühle montieren in der Fußballarena und dann eine Woche nichts. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Gleichzeitig in Karlsberg höherer Legitimationsdruck auf die Arge, das habe ich schon gesagt. Und diese Firma Normatemp war in Altstadt, also eigentlich quasi Monopolist auf Betriebszugang. Ne? Wenn du irgendwie als Arbeitsloser in den Betrieb rein wolltest, war klar, irgendwie entweder gehst du über die Leiharbeit oder kommst halt nicht rein. Und gleichzeitig bedeutet das, wenn die Arge Leute reinkriegen wollte, dann war auch für die das der einzige Weg. Und die wussten das natürlich und haben das als Machtpotenzial genutzt in der Aushandlung darüber, wie das aussehen sollte. Und sie hatten in Altstadt, das ist wichtig, als Coach für dieses Projekt eine Person eingestellt, die so einen sozialpädagogischen Anspruch hatte. Also die hat dann gesagt, ich will, dass da Frauen drin sind, ich will, dass die qualifiziert werden und so. Die hat also einfach, weil sie als Person so drauf war, darauf Einfluss genommen in einer Art und Weise, die eher den Leuten dienlich war. Ja? Also die eher dazu geführt hat, dass für sie die Bedingungen eher besser waren. Die dann auch sich dafür eingesetzt hat, dass die Einsätze eher länger sind, die nicht immer gleich wieder rausgezogen werden und so weiter. Trotzdem, dass sie auch rausgezogen werden, damit sie qualifiziert werden können, weil sie einen Anspruch darauf haben und so weiter. Also das war da wichtig. Und in Karlsberg waren sie einer der wenigen Anbieter von richtiger Arbeit, also auch wieder ähnlich wie in Altstadt. Und da war es aber so, die haben einen extrem hohen Selektions- und Flexibilitätsdruck ausgeübt. Also die haben der AG gegenüber, die haben sich ganz viele Leute schicken lassen, haben dann immer gesagt, nö, reichen uns die Kompetenzen nicht aus, haben sie wieder zurück zur AG geschickt und haben sich nur die Besten genommen. Und gleichzeitig haben sie die Leute aber auch einem hohen Flexibilitätsdruck ausgesetzt. Also die mussten erstmal irgendwie, bevor sie eingestellt wurden, da x-mal in der Filiale da auflaufen zu unterschiedlichen Tageszeiten und dann alle möglichen Tests machen und so. Also da wurde schon getestet, sind die überhaupt verlässlich? Und wenn sie dann einmal drin waren, waren sie eben auch sehr hohen Anforderungen ausgesetzt, an unterschiedlichen Tagen, in unterschiedlichen Städten, in unterschiedlichen Betrieben, zu unterschiedlichen Zeiten aufzutauchen. An beiden Standorten war Normatemp einfach der mächtigere Player. Und die Auswahl und Verwendung der Leute, die folgte halt einfach stärker unternehmerischen Kriterien als sozialpolitischen Kriterien. Und die haben auch an beiden Standorten das als so eine Art Personalpool und eine Zwischenfinanzierung für Nicht-Einsatzzeiten strategisch genutzt, dass es diese Finanzierung dafür gab. So, wenn wir jetzt wieder auf diese drei Dimensionen von eben kommen, Wissen, Macht und Subjektivierung, dann ist es in der Wissensdimension so, dass diese Wissenstechnologien viel weniger systematisch eingesetzt wurden. Also so ein systematisches Assessment und diese wissenschaftliche Kompetenzerfassung und so, das gab es so eigentlich nicht, sondern das waren längere Einstellungsgespräche, das waren die standardisierten Einstellungstests von diesem Unternehmen und so, also das war irgendwie überhaupt nichts besonders Beeindruckendes oder so. Und diesen Plan, also du wirst jetzt erstmal das machen und dann schicken wir dich da zur Qualifizierung und dann gehst du dahin, den gab es gar nicht. Und natürlich gab es den nicht, weil die eben, also naja, man ist ein Leiharbeitsunternehmen und man hat da so Kundenbetriebe, die rufen an und sagen, ich brauche morgen 5 Leute. Natürlich gibt es da keinen Plan, weil es geht darum, dass die Leute da arbeiten und wenn die da einen Arbeitsvertrag haben, dann geht es darum, mit ihnen Geld zu verdienen und alles andere hat sich dem unterzuordnen. Genauso ist es dann auch gelaufen. Dementsprechend war natürlich auch eine Zertifizierung nicht möglich, weil die Rhythmen viel zu unkalkulierbar waren und man dann nicht sagen konnte, hat 3 Wochen das und das erlernt. Dafür hat es dann irgendwann gegeben, auch nachdem die Argen dafür gekämpft haben, dass die Einsatz- und Qualifizierungszeiten, wann die also wo gewesen sind, überhaupt mal dokumentiert worden sind, dass darüber Buch geführt wurde oder so. Also diese extrem systematische Erfassung und ständige Dokumentation der Daten, die war da ein reiner Mythos, die gab es nicht. Und wenn dann erst spät und in fragmentarischer Form, nachdem darauf gedrungen wurde. In der Machtdimension, ja, die Arbeitseinsätze dominierten erstmal. Wenn du in den Betrieb kannst, gehst du in den Betrieb. Dann gab es einen Zwang zu kurzfristiger Verfügbarkeit, der sich genau daraus ergibt. Ne? Also wenn der Betrieb 2 Stunden vorher anruft, dann wirst du auch 2 Stunden vorher angerufen und kriegst gesagt, da und da auf der Matte stehen. Und deshalb war es auch nicht möglich, Module zu machen. Also jetzt zu sagen, ich mache eine modularisierte Qualifizierung, bedeutet, ich muss ja zumindest immer mal eine Woche dahin gehen, damit ich in dieser Zeit irgendwie Fräsen 1 lerne oder so. Das geht aber nicht, wenn ich mal einen Tag da bin, dann 2 Wochen später 2 Tage und 3 Wochen später nochmal 1,5 Tage. Da lässt sich für die Leute keine Kontinuität herstellen, da kann man nichts zertifizieren. Das hat sich einfach herausgestellt, es funktioniert gar nicht. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum diese Personalserviceagenturen nie was geworden sind, weil sowas gar nicht funktionieren kann. Die Leiharbeit als Beschäftigungsform, als völlig den Zwängen des Marktes ausgelieferte Form von Tätigkeit, lässt das nicht zu. Und das Coaching schließlich, das ist... Also ein Coaching in dem Sinne, ne, dass das jemand ist, der einen irgendwie berät und mit einem sozusagen die eigenen Wünsche und Diskrepanz zur Realität aufarbeitet und so weiter, war es natürlich sowieso nicht, sondern es ist eher so ein Modewort. Aber in Karlsberg war das jemand über lange Zeit, der total stark disziplinierend aufgetreten ist. Also der immer angerufen hat und gesagt hat, hier, jetzt, du bist zwar im Urlaub, aber in 2 Stunden stehst du da und da auf der Matte. Und so, also haben wir wirklich so Stories erzählt gekriegt. Oder es war eben eher, wie in Altstadt habe ich schon gesagt, so eine sozialpädagogische Betreuung. Aber mit Coaching in dem Sinne hatte es halt nichts zu tun. Und es hat den Leuten auch jetzt nicht in dem Sinne geholfen, ihre Kompetenzen zu entwickeln oder so. Ne? Wie auch immer man dazu stehen mag. So, und dann schließlich war es so, dass eigentlich dieses oberste Ziel der Beschäftigungsfähigkeit in dieser Umsetzung keine große Rolle spielte, sondern dass eigentlich Aktivierung an der Stelle als Ziel an die Stelle von Beschäftigungsfähigkeit getreten ist. Und Aktivierung heißt hier dann tatsächlich nicht jemanden produzieren, der autonom handlungsfähig ist, sondern eigentlich ist Aktivierung hier ein anderes Wort für Disziplin. Also jemanden produzieren, der innerhalb von Zwangsstrukturen funktioniert. Also ein diszipliniertes Individuum. Es ist genau das Modell der Disziplin, was hier umgesetzt worden ist und nicht das der Kontrolle. Und dann gab es nochmal divergierende Interessen. Also die AGE wollte vor allem, dass die Leute motiviert werden und dass man, wenn die jetzt schon motiviert sind zu arbeiten, dass man das unbedingt aufrechterhalten muss und dass man das fördern muss und dass man alles Mögliche machen muss, damit die motiviert sind und bleiben. Also langfristig dem Arbeitsmarkt nicht verloren gehen. Und das Unternehmen wollte seine eigene Nachfrage bedienen, die kurzfristig einsetzen können. Und wenn sie dabei demotiviert werden, ist es ihr Problem. Das heißt, in der Realität war das eigentlich mehr so ein Hybrid, so eine Mischform aus Kontrolltechnologien einerseits, weil natürlich ist es eine Kontrolltechnologie, wenn die Leute ständig über Handy erreichbar sind und herantelefoniert werden können und wenn es auch eine Dokumentation ihrer Einsatzzeiten in einem Computersystem dieses Unternehmens gibt und so weiter, aber lang nicht in der Form, wie das ausgemalt wurde. Und es ist halt zu einem großen Teil gleichzeitig eben dann auch eine Disziplinartechnologie gewesen. Also es gab zwar eine flexible Koordination dessen, was da passiert, und sozusagen Normatemp hat sich als Unternehmen, als äußere Umgebung auf diese disziplinarischen Einschließungen... Oh. Das Unternehmen hat sich als äußere Umgebung, als offene Umgebung, als eben von diesen Linien der Kontrolle durchzogene Umgebung außen auf diese Einschließungsmilieus draufgesetzt. Aber sobald man einmal in der Qualifizierung oder im Betrieb drin war, hat das als ein disziplinierendes Einschließungsmilieu funktioniert. Also es war eigentlich sozusagen eine kontrolltechnologische Flexibilisierung der Disziplinartechnologie. Könnte man sagen. So, das heißt, dass auch diese, da sind wir wieder bei der Individualisierung, diese Logik der Individualisierung, der Zerlegung in individuelle, subindividuelle Bestandteile, die schlägt sich auch da nieder, aber hier funktioniert das viel stärker, nicht in dieser Kompetenzdimension, in einzelne Kompetenzen zu zerlegen, sondern raumzeitlich, also raumzeitlich zu fragmentieren, die Leute. In kurzer Folge werden die wechselnd und diskontinuierlich in unterschiedliche produktive Kontexte, also in Betrieb oder in eine Qualifizierung, wo eine Kompetenz produziert werden soll, eingespannt. Und in diesen Kontexten herrscht dann eine Disziplinar- statt einer Kontrolllogik. Und was ich ganz stark gefunden habe, war, dass die Anforderung der ständigen Verfügbarkeit einfach die Lebenszusammenhänge der Leute total gefährdet hat, weil alle anderen Belange eben der Arbeit untergeordnet werden müssen und die Arbeit halt überhaupt nicht kalkuliert werden kann von ihnen. Ne? Also die wissen halt nicht, was sie morgen machen. Und gleichzeitig natürlich so ein Element von Responsibilisierung, Verantwortlichmachung. Entweder du bist halt bereit, deine eigenen Verpflichtungen, deiner pflegebedürftigen Oma gegenüber, deinen Kindern gegenüber, deiner Partnerin gegenüber, sonst was unterzuordnen. Oder du bist halt selber schuld, dass das nicht klappt mit der Integration und dass du wieder rausfliegst. Ne? Da habe ich keine genauen Zahlen zu. Es gibt natürlich, solange man da drin ist, keine Sanktionen, und es gab natürlich bei den Leuten, die von dem Unternehmen wieder entlassen wurden, gab es auch keine Sanktionen. Es gab aber einige Fälle, von Sanktionierung.
Irgendwo das Mikrofonkabel. Guck mal, auf dem Boden, da liegt irgendwo das Kabel.
Also Zahlen oder so kann ich da nicht nennen. Es gab aber eben schon. Das ist auch wieder so eine Geschichte. Also es gab eigentlich so das Versprechen, wenn du da hingeschickt wirst und dich bei denen vorstellst und so, da gibt es keine Sanktionierung. Also du kannst dich dann auch frei entscheiden, ob du da mitmachen willst oder nicht. Das stand auch von Anfang an in den Dokumenten drin, die Teilnahme ist freiwillig. Es gab aber doch Fälle, wo Leute sanktioniert worden sind, weil sie gesagt haben, nee, habe ich keinen Bock drauf. Also das ist schwierig. Es ist nicht so, dass da haufenweise Leute sanktioniert worden sind, aber es gab schon ein paar Fälle. So. Also ich weiß nicht genau, bei, es ist auch ganz stark unterschiedlich zwischen Karlsberg und Altstadt. In Altstadt glaube ich eigentlich gar nicht, aber in Karlsberg, wo es als, alles viel repressiver ausgestaltet war, gab es das.
Also, wie
naja, wer einmal den Arbeitsvertrag gekriegt hat, ist ja erstmal aus Hartz IV raus. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Also
die, die aufgegeben haben, habt ihr dann nicht mit dem Interview gehabt?
Nee, also das war ja auch strukturiert dadurch, was für eine Möglichkeit ich gehabt habe, mit denen zu sprechen. Und ich habe mit einer ganzen Reihe von Leuten gesprochen, die schon einen Arbeitsvertrag hatten und da drin waren. Ich hatte aber auch das Glück, mit Leuten sprechen zu können, teilweise, die noch in dieser Anfangsphase waren, die noch keinen Arbeitsvertrag hatten. Und da waren welche dabei, bei denen ich auch sicher bin, dass die keinen gekriegt haben. Ich habe ja dann ganz viele Interviews geführt mit den Leuten. Wie ist das für euch eigentlich und wie geht's euch damit und was habt ihr da erlebt und so weiter? Und ich habe das dann am Ende auf hier sowas runtergebrochen und immer versucht, die zueinander in ein Verhältnis zu setzen, so grafisch, indem ich geguckt habe. War das eigentlich mehr Widerstand und Eigensinn oder war es eher so, dass diese Aktivierung funktioniert hat? Das ist die horizontale Achse. Und wie handlungsfähig, wie viele eigene Möglichkeiten, irgendwie Einfluss auf ihre Situation zu nehmen, hatten die Leute eigentlich? Ne? Also wenn die irgendwie in ihrem Leben Sachen erlebt hatten, an denen sie gelernt haben, wie man sich schlau in solchen Situationen verhält, wenn die einen Beruf gelernt hatten und so weiter, dann hatten die mehr Möglichkeiten, da mit ihrer Situation aktiv umzugehen, als wenn die immer total marginal gewesen sind, noch nie irgendwie es ihnen gelungen ist, ihre Verhältnisse selber in die Hand zu nehmen und so. Und da habe ich jetzt sozusagen oben die Leute, die am stärksten in der Lage gewesen sind, selber ihre Situation zu beeinflussen und unten die das am wenigsten konnten und die am stärksten dann eben auch durch die AG und durch dieses Unternehmen da fremdgesteuert wurden. Und dann nimmt es eben so diese Form an, dass man auf der linken Seite zwei Formen von Aktivierung hat, nämlich einmal die, dass Leute tatsächlich das selber machen, also dass die sehen, okay, ich habe hier so eine Umgebung, da gibt es verschiedene Chancen, die da angelegt sind. Ich könnte jetzt wirklich irgendwie hier die und die Kompetenzen verbessern. Vielleicht kriege ich das hin, dass ich einen Schweißerschein kriege und so. Und ich verfolge das jetzt aktiv und versuche, mir so eine eigene Arbeitsmarktidentität dadurch zu konstruieren, mit der ich dann irgendwie später auch bessere Chancen habe. Das waren 2 von 35, bei denen man so ansatzweise davon sprechen kann. Aber das war natürlich eigentlich genau das, was versprochen wurde, ne? Rechts gibt es so Konflikt, also ich habe einen Beruf gelernt, ich bin Werkzeugmacher, ihr wollt mich hier irgendwie totale Pillepalle-Arbeiten machen lassen, irgendwie Paletten sauber machen und so, nee, mach ich nicht. Ist nicht. So, auch bis hin zu dem Punkt, dass man gefeuert wird, weil man sagt, nee, ey, das ist unter meinem Niveau. Gab's. Und unten ist dann eben so links dieses, okay, ich habe total wenig eigene Möglichkeiten und so, ich bin total froh, dass da ein Coach kommt und mir hilft und sagt irgendwie, jetzt gehst du dahin, jetzt gehst du dahin und jetzt gehst du dahin und dann bin ich im Betrieb und dann lerne ich irgendwie ein paar Leute kennen und kriege mit, wie das hier läuft und dann bin ich ganz froh, dass ich da drin bin und ich will da bloß nicht wieder rausfliegen. Und unten rechts ist das, ist eher so das Modell, es geht gar nicht. Die Leute sind gar nicht in der Lage, diesen Anforderungen nachzukommen. Also für die ist es nicht möglich, individualisiert zu werden, weil zum Beispiel ihre Einbindung in familiäre Verpflichtungszusammenhänge so stark ist, dass die nicht in ein Arbeitsverhältnis gehen können, wo sie auf 2 Stunden Abruf immer zur Verfügung stehen müssen. So. Und so habe ich das dann eben alles versucht zu ordnen. Dann habe ich mir die einzelnen Elemente, das erkläre ich jetzt nicht im Einzelnen, dann habe ich mir die einzelnen Elemente dieses Projekts angeguckt, ne? Die Arbeitseinsätze, die Tatsache, dass es so auf ein Leiharbeitsverhältnis ist, die Qualifizierung und das Coaching und habe jeweils geguckt, sozusagen, was für unterschiedliche Arten und Weisen des Umgangs mit dem Coaching, mit der Qualifizierung und so gibt es und habe die immer in diesem Feld Handlungsfähigkeit, keine Handlungsfähigkeit, Aktivierung passiert irgendwie, es gibt Widerstände gegen die Aktivierung, da habe ich die dann immer versucht zu verorten. Und am Ende habe ich dann nochmal so ein Gesamtfeld gemacht, wo ich das versucht habe, alles so, wie haben die sich eigentlich zu dieser ganzen Konstellation dieses Dings verhalten. Und da kommen dann so 10 verschiedene Formen des sich dazu Verhaltens oder damit Umgehens bei raus. Die gehe ich jetzt auch nicht im Einzelnen durch, das ist ja viel zu viel. Also das ganze Kapitel hat irgendwie 250 Seiten. Ich bringe jetzt nur noch mal 4 Zitate zu jeder der 4 Ecken. Links oben, rechts oben, links unten, rechts unten. Damit ihr wenigstens ein bisschen noch mal den O-Ton von den Leuten gehört habt. Also das erste ist sozusagen oben links dieses, da ist kein Beruf oder so, oder die haben einen Beruf gelernt, aber der spielt für die gar keine Rolle mehr und sie versuchen sich irgendwo aktiv unterzubringen. Ich will eine Festanstellung, warum? Also ich meine, warum? Wenn ich innerhalb der ersten 6 Monate direkt wieder rausfliege, weil denen meine Nase nicht passt oder weil ich einmal zu spät gekommen bin oder weil ich einmal einen falschen Spruch gesagt habe, dann kriegst du in der Probezeit die Kündigung. Ist normal, welcher Betrieb macht das nicht? Ja, dann stehst du wieder da. Und jetzt? Also deswegen sage ich ganz ehrlich, das ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie verkrampft was suchen würde. Wenn sich natürlich die Gelegenheit gebietet, würde ich natürlich nachfragen. Wie sieht's aus? Habt ihr was da festanstellungsmäßig? Was frei? Klar. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sage, gib mir alle Zeitungen, alle Stellen, Internet sofort suchen und rumtelefonieren. Nö. Ich habe einen Job, ich kriege mein Geld, ist doch okay. So, also völlig pragmatischer Umgang erstmal mit dieser Situation, gleichzeitig auch sehr aktiv und ich habe mich dafür entschieden und ich mache das jetzt so. Das zweite ist diese verweigerte Individualisierung. Also ich habe eigene Ressourcen, die dem total entgegenstehen. Es geht mir komplett gegen Strich und ich mache das nicht. Ich habe keinen Nerv, morgens um 4 aufzustehen, weil ich um 6 irgendwo in eine andere Stadt sein muss. Und dann für 7,38 Euro, für brutto, wäre mir was Besseres vorstellen, nicht mit einem Gesellenbrief. Eine Fahrt bis anderer Stadtteil nehme ich noch in Kauf, weil ich sage mal, bis noch ein anderer Stadtteil, das mache ich. Für 7,38 würde ich das tun, aber nicht weiter. Ich würde nicht Karlsberg verlassen. Dann nochmal der gleiche, ich habe keinen Bock da irgendwo als Keule oder irgendwo die Halle fegen zu gehen, da habe ich keinen Nerv drauf. Und das für 20% mehr als Hartz IV, da bleibe ich lieber mit Stütze zu Hause. Das ist ein total interessanter Typ, weil der meistens war das der Beruf, der denen das ermöglicht hat, sozusagen zu sagen, ich bin hier jemand, ich bin ein Individuum, der das sich auch über diesen Beruf definiert und über die Bindung an das Kollektiv der Leute, die diesen Beruf haben und so. Und ich lasse mich von euch nicht individualisieren. Der hatte gar keinen Beruf oder der hatte einen Beruf, aber der hat dann einen Unfall gehabt und konnte den nicht ausüben. Der war aber in einem Kneipensport ganz weit oben dabei. Der hat in der Bundesliga in einer Kneipensportart gespielt und hat für sich dieses Selbstbild als Kneipensportler genutzt, um zu sagen so, ey, was wollt ihr eigentlich von mir? Und eben auch, ne, also das hat dann bei ihm so weit irgendwie geführt, dass er halt dann auch Sanktionierung erstmal, ja, dann sanktioniert mich halt. Jetzt als drittes nochmal dieses unten links, dass die passiv quasi zerlegt werden, dass die passiv zerlegt werden, aber dem eigentlich selber gar nichts entgegensetzen. Was haben Sie gedacht, wo Sie arbeiten werden? Das ist jetzt eine Frau übrigens. Nichts. Also ich habe nichts gedacht. Also ich habe mich überraschen lassen, weil bringt ja nichts, wenn ich jetzt mit der Erwartung hingehe, dass ich meine, ich habe das so gesagt, dass halt meine Stärke halt mit Farbe sind, aber geht halt nicht und okay. Weil wenn ich mit der Erwartung rangegangen bin, oh ja, ich kann jetzt wieder rumpinseln oder runterbeziehen oder so, dann wird das nichts. Bringt doch eh nichts. Also gehst du ohne Erwartung hin, ist klar, lässt das alles auf dich zukommen. Och, naja, ich würde, wenn es irgendwann mal gehen würde, vielleicht wieder in Farbe zurückgehen. Ist aber jetzt nicht so das Problem. Woran ich mich jetzt gerade gewöhne, ist halt die Logistikarbeit. Mit dem Stapler fahren, das Zeug ranschaffen, das Zeug wegschaffen oder irgendwas auspacken und hinlegen oder so. Und ich finde, bei dem letzten, da sieht man das gerade, dass die Leute dann so anfangen, an sich selber zu arbeiten und sich selber zu jemandem zu machen, der dann eben den Ansprüchen genügt, die von außen an einen herangetragen werden. Man hat überhaupt keinen Einfluss darauf, was das ist. Aber okay, jetzt gewöhne ich mich daran, jetzt schleife ich mir das selber ein, damit ich da funktioniere. So, und als letztes gibt es noch diese Nicht-Individualisierbarkeit. Dann, wenn ich arbeite, dann habe ich auch meine Ruhe so unter meine Familie. Wenn ich arbeitslos bin, dann zwingen die mich über, dass ich das nicht mache und so und alles so. Und dann bin ich Arbeit, dann bin ich mit meinem Beine unter meinem Beine. Also es sind Leute mit Migrationshintergrund, ne? Wenn man auch den richtigen Job oder so hat, dann hat man auch Zukunft Richtung Familie. Mit diesem Lohn, wie willst du eine Familie leben? Mit diesem Lohn kannst du nicht leben. Also ne, es ist immer die Familie, die steht im Hintergrund, die erwartet was. Und gleichzeitig ist auch die Vorstellung, wenn ich arbeiten gehe, dann muss ich damit eine Familie ernähren können. Und wenn ich das hier nicht kann, dann ist das sowieso keine gute Arbeit und dann sehe ich auch gar nicht, was ich hier eigentlich soll. Also ich bin jetzt verheiratet, habe ich Haus vermietet, habe ich alles selber gemacht. Ja, Verwandtschaft ist sehr wichtig bei uns, also dank Ihnen habe ich was erreicht. Aber jetzt fehlt nur das eine, ich muss irgendwie einen Job haben. Und genau das Gleiche wieder, der Job, einen Job haben heißt, eine Familie ernähren können. Und es ist nicht gegeben und deshalb funktioniert das alles nicht. Okay. Jetzt habe ich hier noch so eine Folie mit Schlussfolgerungen, aber ich will euch nicht noch länger nerven, deshalb können wir es, glaube ich, auch dabei bewenden lassen. Also hier wollte ich nur noch mal sagen, diese Individualisierung, ne, das ist eine große These und ich glaube, dass man sozusagen auch sagen kann, aktivierende Arbeitsmarktpolitik individualisiert, zerlegt die Leute, aber das heißt nicht, dass das überall das Gleiche bewirkt und dass die sich dann auch als fragmentierte Personen erleben oder so, sondern das hat ganz unterschiedliche Wirkungen, je nachdem auch, was vorher in deren Leben schon passiert ist und was die für Handlungsfähigkeiten sich schon erarbeitet haben. Und deshalb ist das halt kein einheitliches Phänomen, sondern ein Komplex von sozial differenzierten Effekten. Und es greift auch bereits bestehende graduelle Klassenunterschiede zwischen den Leuten auf und verschärft die oder bearbeitet die irgendwie. Okay.
Wer sich für die Arbeit des Seminars für angewandte Unsicherheit interessiert und mehr über die Veranstaltungsreihe wissen will, kann die Webseite der Gruppe unter www.unsicherheit.tk finden. Die Veranstaltungsreihe vom letzten Jahr und ein Interview mit und über die Gruppe findet ihr unter aradio.blogsport.de.